SRF 1.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Zwei Offerten, zwei Systeme. Die Schweizer Armee testet zwei neue Flugabwehrwaffen. Schießversuche gibt es vorerst keine. In Italien beschließt das Parlament harte Strafen für Menschen, die Menschen aus Seenot retten. Der Vatikan schweigt.
Es stehen nicht alle Kardinäle und alle Bischöfe hinter der Strategie und Politik von Papst Franziskus.
Das Rendezvous-Gespräch mit dem katholischen Theologen Wolfgang Bürkstein. Die Schweizerische Nationalbank lässt sich ein bisschen in die Bücher gucken. Die Devisenreserven sind auf knapp 770 Milliarden Franken gewachsen, was handfeste Gründe hat. Und um 13 Uhr Rendezvous mit der Welt diese Woche. Miami heute, Little Havana, das Viertel der kubanischen Einwanderer in Miami.
Mir hat ein Sohn von einem Kubaner, der dann geflohen ist, einmal erzählt, sein Vater sei eigentlich bis heute eine Art wie eine Warzahl da in Miami. Er geht eigentlich immer noch davon aus, dass der irgendwann mal das Gastro-Regime fällt und dass er dann zurück in seine Heimat kommt.
Miami und die kubanischen Einwanderer mit USA-Korrespondent Matthias Kündig um 1 bei uns. Das ist ein Rendezvous mit Simon Leu. Guten Mittag. Die Schweiz soll den Schutz ihres Luftraumes erneuern. Insgesamt 8 Milliarden Franken will der Bundesrat dafür ausgeben. Dazu gehören neue Kampfflugzeuge, aber nicht nur. Teil des Pakets ist auch eine neue Flugabwehr. Das System zur bodengestützten Luftverteidigung, kurz Bodluft, soll immerhin 2 Milliarden Franken kosten. Wie zuletzt die Kampfjets werden nun auch Bodluftsysteme in der Schweiz getestet. Darüber informierte das Verteidigungsdepartement VBS heute Vormittag. Gaudenz Wacker.
Feindliche Flugzeuge, Lenkwaffen, Drohnen oder Marschflugkörper. Gegen diese Bedrohungen aus der Luft soll die neue Flugabwehr Bodluf eingesetzt werden. Denn gegen einen Teil dieser Flugobjekte habe die Schweizer Armee heute schlicht kein Rezept, sagt Oberst Marco Foro von der Luftwaffe.
Ich nehme den Marschflugkörper als erstes. Muss man ganz ehrlich sagen, die Schweizer Armee kann nichts dagegen ausrichten.
Auch gegen Lenkwaffen sei die Schweiz heute nicht gerüstet. In den kommenden Wochen werden nun die Radare von zwei Flugabwehrsystemen in der Schweiz getestet. Dabei verläuft die Evaluation der Flugabwehr etwas im Schatten der Beschaffung neuer Kampfflugzeuge. Die Kampfjets sind nicht nur im Betrieb lärmiger, sie sorgen auch für weit lautere Diskussionen. Über die Kampfjets wird dann auch die Stimmbevölkerung abstimmen können, sofern ein Referendum ergriffen wird, über die Flugabwehr hingegen nicht. Denn der Bundesrat hat die beiden Geschäfte getrennt. Trotzdem läuft die Beschaffung parallel, denn das neue Kampfflugzeug und die neue Flugabwehr sollen reibungslos zusammen funktionieren. Christian Katrina ist der Delegierte der Verteidigungsministerin für das 8 Milliarden Gesamtpaket. Er sagt:
Wenn wir gegen 8 Milliarden maximal ausgeben, dann müssen wir schon sicherstellen, dass das Zeug A funktioniert und B miteinander funktioniert, egal ob es nur via Rüstungsprogramm beschafft wird oder ein Referendum vorher stattfindet.
Im Rennen für das Bodluf-System sind zwei Anbieter, einer aus den USA, einer aus Frankreich. Ein dritter aus Israel hat sich zurückgezogen. Das schränkt die Auswahl für die Schweiz als Käuferin natürlicherweise ein. Die Schweiz bedauere dies, so Katrina, denn
das kann negative Auswirkungen natürlich auf die Wettbewerbssituation haben. Wir haben nur noch zwei drin. Wie ob und wie stark werden wir allerdings vermutlich nie wissen, weil wir nicht beide Realitäten miteinander vergleichen können. Wir hätten es natürlich begrüßt, wenn wir drei Bewerber gehabt hätten.
Nach Abklärungen in den Herstellerländern, den USA und Frankreich, werden die beiden Systeme nun da getestet, wo sie dereinst tatsächlich eingesetzt werden könnten, in der Schweiz, mit ihren speziellen topografischen Bedingungen, und zwar auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Gubel im Kanton Zug. Dabei sind zumindest jetzt keine Schießversuche vorgesehen. Die Typenwahl trifft dann der Bundesrat in 2 Jahren.
Nun Nachrichten in der Übersicht mit Konrad Muschk. Zuerst, wie geht's den Schweizer Betrieben so?
Die Auftragslage bei Schweizer Unternehmen hat sich im Juli leicht verbessert. Das zeigt die neueste Umfrage der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich. Diese hat über 4.500 Betriebe zu ihrer wirtschaftlichen Lage befragt. Im Juli hat sich die Situation der Unternehmen demnach zum ersten Mal seit 7 Monaten nicht verschlechtert. Aufwärts ging es für das Gastgewerbe, die Finanzbranche und weitere Dienstleistungsunternehmen. Schlechter als im Vormonat lief es unter anderem für die Industrie, den Detailhandel und das Baugewerbe. Die italienischen Steuerbehörden verlangen Daten von italienischen Kunden der Schweizer Großbank UBS. Ende Dezember sei bei der eidgenössischen Steuerverwaltung ein entsprechendes Amtshilfegesuch eingegangen, heißt es im aktuellen Bundesblatt. Die italienischen Behörden verlangen Informationen von Kunden, die über Konten bei der UBS verfügten, bisher aber keinen Steuernachweis für ihre Vermögen eingereicht haben. Der Tessiner Steueranwalt Giovanni Molo erklärte gegenüber Zeitungen des Tamedia Verlags, wenn Italien mit der Anfrage erfolgreich sei, dürften weitere Anfragen für Kunden anderer Banken folgen. Der Schweizer Bergbau- und Rohstoffkonzern Glencore hat im ersten Halbjahr einen Gewinn von 226 Millionen Dollar gemacht. Im selben Zeitraum des Vorjahres waren es noch 2,8 Milliarden Dollar gewesen. Das entspricht einem Rückgang um 90%. Der Umsatz belief sich von Januar bis Juni auf gut 107 Milliarden Dollar und blieb damit fast auf dem Vorjahresniveau. In einer Mitteilung schreibt Glencore, neben sinkender Rohstoffpreise sei auch das afrikanische Kupfergeschäft hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Wegen eines Streits um den Bau eines Baumhauses sind Eltern aus dem Kanton Basel-Landschaft bis vor Bundesgericht gezogen, ohne Erfolg. Die Eltern hatten für ihre Tochter eine Plattform in einen Baum gebaut, bis ihnen von den Behörden verboten wurde, weitere Arbeiten vorzunehmen, weil der Baum nicht in einer Bauzone steht. Sie sollten entweder ein Baugesuch einreichen oder das Baumhaus zurückbauen. Die Eltern entschieden sich jedoch, den Rechtsweg zu beschreiten. Die Bundesrichter haben nun die Sicht der kantonalen Behörden bestätigt, wonach es für das Baumhaus eine Bewilligung braucht. In Sibirien weiten sich die Waldbrände weiter aus. In den vergangenen Tagen hätten sich weitere Brände vergrößert, meldet die staatliche Nachrichtenagentur Interfax. Mehr als 30.000 Quadratkilometer Wald und Taiga seien bereits abgebrannt. Das entspricht der Fläche Belgiens. Das Wetter. Heute ist es meist bewölkt, es ziehen immer wieder Schauer und Gewitter auf, vor allem im Süden gehen teils kräftige Gewitter nieder. Gegen Abend lockern sich die Wolken aus Westen und im Tessin etwas auf. Die Höchstwerte liegen im Norden um 21 Grad, im Süden bei 24. Morgen ist es ziemlich sonnig bei rund 25 bis 29 Grad.
Danke der heiligen Mutter Gottes für das Gesetz, twitterte der italienische Innenminister Matteo Salvini. Das Gesetz, wofür sich Salvini bei weit oben bedankte und das der italienische Senat Anfang Woche beschloss, es will private Seenotretter hart anpacken. Heißt, wenn ein Kapitän mit geretteten Menschen ohne Erlaubnis in italienische Gewässer fährt, kann er mit bis zu 1 Million Euro bestraft werden. Und das Rettungsschiff, das kann umgehend konfisziert werden. Wolfgang Bürgstein ist Generalsekretär von Justitia e Pax, einer Kommission der Schweizerischen Bischofskonferenz, die sich mit sozialethischen Fragen beschäftigt. Ich fragte ihn heute Vormittag, wenn das italienische Parlament ein solches Gesetz verabschiedet, ist das ein Freipass für Unmenschlichkeit?
Es geht zumindest in diese Richtung und es ist ja schon ein weiterer Schritt in der Politik der italienischen Regierung momentan. Es ist natürlich eine Tragik, dass Flüchtlinge immer nur als Problem wahrgenommen werden und dass natürlich das Recht, das Grundrecht auf Asyl ausgehebelt wird dadurch. Das ist aber nicht nur ein italienisches Problem, sondern das ist wahrscheinlich auch ein dunkles Kapitel der europäischen Menschenrechtsgeschichte.
Katholische Klöster, die haben reagiert, die haben den italienischen Staatspräsidenten aufgerufen, das Leben von Flüchtlingen zu schützen und dieses Gesetz ja nicht zu unterzeichnen. Der Vatikan, der bleibt auffällig ruhig. Wo ist der?
Nun, ich würde sagen, seit Papst Franziskus sein Amt als Papst innehatte, gab es meines Wissens keinen Papst, der sich so klar und so eindeutig für die Flüchtlinge eingesetzt hat. Ich kenne die Strukturen im Vatikan selber auch zu wenig. Ich weiß nicht, warum man im Moment noch etwas zurückhaltend ist. Es ist ja immer so ein bisschen auch eine strategische Frage, soll man noch mehr Öl ins Feuer gießen oder nicht? Klar ist, das Gesetz ist ja noch nicht in trockenen Tüchern. Das Verfassungsgericht in Italien muss noch darüber befinden und wir werden dann mal sehen, ob nicht auch auf Ebene UNO, UNHCR nicht doch auch noch Widerspruch eingelegt wird, in welcher Form auch immer.
Sie haben Papst Franziskus angesprochen, da gibt es diesen 21-Punkte-Plan, also Migranten aufnehmen, schützen, fördern und dann integrieren. Das ist ja alles gut und recht. Aber warum hat sich zum Beispiel der Vatikan dagegen gewehrt, dass es darum ging, ein Rettungsschiff unter der Flagge des Vatikans einzusetzen?
Das weiß ich nicht, das müssen Sie den Vatikan fragen.
Aber das wäre ja jetzt diese ganz konkrete Hilfe, diese Seenotrettung zu unterstützen.
Das wäre sicher ein ganz starkes Zeichen, aber wie Sie sich sicherlich noch erinnern, eine der ersten Aktionen von Papst Franziskus war, er ist nach Sizilien gefahren und hat dort die Flüchtlinge besucht. Ich denke, das war ein sehr starkes Zeichen. Ein Schiff kann man, glaube ich, nicht von heute auf morgen chartern und dann unter vatikanischer Flagge fahren lassen. Ich glaube, da braucht es sehr viel Abklärung und wahrscheinlich auch sehr viel Ressourcen. Ich frage mich auch, ob das wirklich die Aufgabe des Vatikans wäre, in so konkrete politische Maßnahmen einzugreifen.
Dann frage ich ganz grundsätzlich, wenn ein Staat Unmenschlichkeit fördert, was ist dann die Rolle der Kirche, der katholischen Kirche ganz konkret?
Also zunächst mal, das wird der Kirche auch immer wieder vorgeworfen, hat der Papst keine breite demokratische Legitimation, kann also nicht auf derselben Ebene Politik machen wie jemand anderes. Aber was der Vatikan kann, was der Papst kann, ist immer wieder diese Grundwerte einzufordern, darauf hinzuweisen und diese Selbstverständlichkeit, mit der heute Flüchtlinge als Problem dargestellt werden, immer wieder in Frage zu stellen und ein Stück weit auch, ich sage jetzt mal konkret für Europa, der europäischen Politik, es ist ja nicht nur Italien alleine, den Spiegel vorzuhalten. Zu sagen, das ist das, was ihr im Moment macht. Und seid ihr euch dessen bewusst?
Demokratisch nicht legitimiert oder nicht sehr breit abgestützt, sagen Sie, aber als Institution ist die katholische Kirche schon stark.
Sie ist immer noch sehr stark und vor allen Dingen, sie hat natürlich ein globales Netzwerk. Das ist in der heutigen Zeit ein großer Vorteil.
Salvinis Politik der Härte gegenüber Migranten findet große Unterstützung in Italien, in einem Land, wo über 80% der Menschen Katholiken sind. Wie geht das zusammen?
Das ist die große Frage. Und ich denke, diese Spannung und diese Widersprüche, die spiegeln sich bis in den Vatikan hinein. Es ist, glaube ich, im Moment für jeden ersichtlich, wie sehr die Nerven dort auch blank liegen. Es stehen nicht alle Kardinäle und alle Bischöfe hinter der Strategie und Politik von Papst Franziskus. Es ist vielleicht auch ein Stück weit Ergebnis oder Frucht dessen, was die Kirche in den vergangenen Jahrzehnten gemacht hat, dass sie nämlich diesen Fragen der Menschenrechte zu wenig Gewicht beigemessen hat.
Und wenn man die Geschichte anschaut, auch eine problematische Vergangenheit hat. Stichwort Zusammenarbeit mit faschistischen Regimen.
In der Tat, das ist so, ja. Und bis zum Zweiten Vatikanum hatte die Kirche, auch die offizielle Kirche, sich nicht ausdrücklich und unwiderruflich hinter die Idee der Menschenrechte gestellt. Das kam ja erst mit dem Zweiten Vatikanum, also sprich in den 60er Jahren.
Wolfgang Böckstein ist Ökonom und Theologe und Mitglied der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus. 12.43 Uhr. Was lange währt, kann, aber muss nicht gut werden.
Ich habe mehrheitlich einen Schweizer Kollegenkreis. Ja, also ich bin ein Mikrokind. Es ist wirklich, man fragt sich dann so, was habe ich falsch gemacht?
Einbürgerungen in der Schweiz. Die Schweiz und der zu starke Franken. Jetzt gibt es Indizien dafür, was unsere Nationalbank macht. Und die ersten Saisoniers kamen vor über 2000 Jahren in die Schweiz, um beim Julierpass Kupfer abzubauen.
Hier hat nicht ein kleines Experiment stattgefunden, sondern das Tal ist wirklich ein wichtiger Kupferlieferant gewesen in diesem ersten Jahrtausend vor Christi.
Die Kupfermineure vom Julierpass vor eins bei uns. Rendezvous Mittag, jetzt Wendepunkte.
Wahlen 19 auf Radio SRF.
Und heute geht es um eine junge Frau, die Schweizerin werden will, um mitbestimmen und wählen zu können. Die heute 34-jährige Elisabeth Wittmer-Hers hat das Einbürgerungsverfahren durchgemacht, so wie das jedes Jahr zwischen 35.000 und 45.000 Menschen machen, die den Schweizer Pass bekommen. Ivan Santoro über eine fast unendliche Geschichte.
Elisabeth Wittmer-Hers steigt nach der Arbeit in Bern in den 17:30 Uhr Feierabendzug. Ziel ihrer Reise: Winterthur. Ziel ihrer Träume, der Rote Pass.
Das wäre für mich schon etwas lebensverändernd, die Schweizerin zu werden. Es ist wirklich, ich möchte das. Das ist mir ein Anliegen.
Vor 5 Jahren stellte Elisabeth, ihre Freundin Silis, ein Einbürgerungsgesuch bei der Stadt Winterthur, wo sie mittlerweile seit 15 Jahren lebt. Es klappte nicht.
Also mir hat man angerufen am Tag vor dem Gespräch, um zu sagen, dass es ein Nein geben wird und dass ich entweder 1'000 Franken zahlen kann, um das Nein zu hören und dann einen Rekurs dagegen einzuleiten. Oder man bietet mir gratis die Möglichkeit, mein Einbürgerungsgesuch zurückzuziehen. Ich habe dann das Gesuch zurückgezogen.
Weshalb ihr der Schweizer Pass verweigert wurde, das weiß sie bis heute nicht.
Sie haben es nicht begründet. Sie haben mir keine Erklärung gegeben, für das hätte ich die 1'000 Franken zahlen.
Liz zahlte nicht, zerbricht sich aber bis heute den Kopf, woran es gelegen haben könnte, dass man ihr den Schweizer Pass verweigerte.
Ja, ich bin interessiert, ich bin freiwillig engagiert, ich war bei der CEFI dabei gewesen. Ich habe mehrheitlich einen Schweizer Kollegenkreis. Ich bin ein Mikrokind. Es ist wirklich, man fragt sich dann so, was habe ich falsch gemacht?
Liz kann nur vermuten, weshalb es nicht geklappt hat. War sie politisch zu aktiv als Ausländerin, da sie sich gegen die Zuwanderungsinitiative engagierte? Oder war es, weil sie sich so lange Zeit ließ, um sich einbürgern zu lassen, erst mit Ende 20, obwohl sie ja seit ihrer Kindheit in der Schweiz lebt? Liz will den Schweizer Pass, aber ihren belgischen nicht verlieren. Bis 2011 aber war eine Doppelbürgerschaft mit Belgien nicht möglich. Erst nachher also wollte sie ihr Einbürgerungsgesuch stellen. Dann wurde ihr aber ein Auslandaufenthalt zum Verhängnis. Denn sie wusste nicht, dass man als Ausländerin die Schweiz nicht für längere Zeit ohne Konsequenzen verlassen kann.
Ich bin ein Jahr auf Australien und ich kann einfach wieder bei null anfangen. Ich hätte vor Australien die Bedingungen eigentlich erfüllt, um mich einbürgern zu lassen. Und als ich zurückgekommen bin, musste ich wieder die ersten 5 Jahre machen in Winterthur. Und erst dann konnte ich es einreichen.
Der Zug hat mittlerweile Zürich passiert. Es ist bereits nach 6:30. Liz hat knapp die Hälfte ihrer Heimreise hinter sich. Bis sie in ihrer Wohnung ist, wird es gegen 7:30 sein. 5 Stunden Arbeitsweg jeden Tag. Und das seit 1,5 Jahren. Nicht ganz freiwillig. Denn wer sich einbürgern lassen will, muss im Kanton Zürich immer noch mindestens 2 Jahre in der gleichen Gemeinde wohnhaft sein. Liz kann also nicht von Winterthur nach Bern ziehen, solange sie den Schweizer Pass nicht hat. Sonst beginnt alles wieder von vorne. Und noch länger warten will die gebürtige Belgierin nicht.
Um in die Arbeitswelt eintreten und Berufschancen wahrnehmen, die sich mir bieten, wird von mir vom Arbeitsmarkt Mobilität verlangt, die gleichzeitig eingeschränkt wird durch das Einbürgerungssystem, so wie es im Moment der Fall ist. Also ich wohne in Winterthur, ich arbeite in Bern, zügeln kann ich nicht, weil mein Einbürgerungsverfahren ist hängig.
Und erst durch dieses Einbürgerungsprozedere wurde Liz bewusst, dass sie in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist. Diese Koppelung an die Aufenthaltsdauer in der Wohngemeinde sei einfach nicht mehr zeitgemäß, auch wenn sie das Prinzip eigentlich nachvollziehen könne.
Bei Leuten, die sehr gut ausgebildet sind, wird eine gewisse Mobilität verlangt. Und ich denke, dort würde es Sinn machen, es doch anders anzuschauen.
Apropos Mobilität. Liz ist mittlerweile zu Hause in Winterthur angekommen. Sie wohnt in einer neuen, modernen Überbauung in einer geräumigen 2,5-Zimmer-Wohnung. Alleine. Ihr Mann ist nur 1 Jahr nach der Hochzeit gestorben. Liz ist mit 32 Jahren Witwe geworden. Nach einer Trauerphase habe sie sich entschieden, genau 1 Jahr danach, am Todestag ihres Mannes, ein neues Einbürgerungsgesuch einzureichen.
Zum dem neuen Lebensabschnitt eigentlich eine weitere Bedeutung, und zwar auch eine positive Bedeutung für einen neuen Lebensabschnitt, den ich jetzt halt allein wieder erleben kann geben. Und ja, so hat jetzt der 18. Oktober quasi wie zwei Geschichten.
Nun hofft Liz auf einen raschen, positiven Entscheid. Denn das Ziel der studierten Politikwissenschaftlerin ist es, bei den nächsten eidgenössischen Wahlen im Herbst aktiv mitbestimmen zu können.
Ich hoffe es.
Und in der Zwischenzeit hat die Stadt Winterthur das 2. Einbürgerungsgesuch von Elisabeth Widmer-Herz bewilligt. Jetzt müssen noch Kanton und Bund zustimmen, was eine Formsache sein dürfte. Ja, Ivan Santoro bei mir im Studio. Die Frau ist ja bestens integriert, hat keine Schulden, ist auch nicht vorbestraft. Trotzdem scheiterte ihr erster Versuch. Steht dieser Fall exemplarisch für die Schweiz?
Nein, das ist sicher kein gewöhnlicher Fall. Aber wirklich falsch lief bei dieser Lies eigentlich nichts. Sie fiel einfach mehrere Male, salopp gesagt, zwischen Stuhl und Bank. Beim Einbürgerungsverfahren unterscheidet man ja zwischen ordentlicher Einbürgerung und erleichterter Einbürgerung. Lies wäre ein klarer Fall für die erleichterte Einbürgerung gewesen, hätte sie ihr Gesuch eingereicht, bevor sie 26-jährig war. Sie hätte alle Kriterien erfüllt, Schule in der Schweiz, Sprachkenntnisse. Weil sie aber eben gewartet hat, war ja nur noch das ordentliche Einbürgerungsverfahren möglich. Dieses dauert länger, man muss zu Gesprächen antraben, man wird eben geprüft und es kostet auch mehr. Sie hat es ja nicht gemacht, wie wir gehört haben, weil sie den belgischen Pass nicht verlieren wollte. Doppelbürgerschaft mit Belgien ist erst seit ein paar Jahren möglich. Und jetzt beim zweiten Gesuch konnte sie wieder nicht von der erleichterten Einbürgerung profitieren, obwohl sie einen Schweizer geheiratet hatte. Aber da sie bereits ein Jahr nach der Hochzeit Witwe wurde und nicht mindestens 3 Jahre verheiratet war, ging das auch nicht auf. Dieser Fall zeigt einfach, dass dieses dreistufige Einbürgerungsverfahren, wie es eigentlich nur die Schweiz kennt, mit eben diesen Fristen in Gemeinden, Kanton und Bund, eben langwierig ist und je nach Gemeinde dann auch noch anders läuft.
Nun wurde ja das Bundesgesetz über die Einbürgerung unlängst revidiert. Herrscht nun etwas weniger Lotterie?
Nein, die wichtigste Änderung ist ja einfach, dass man in der ganzen Schweiz 10 statt wie früher 12 Jahre gewohnt haben muss. Zwischen Kantonen und Gemeinden aber gibt es immer noch große Unterschiede. So muss man im Kanton Zürich beispielsweise neu noch 2 Jahre in einer Gemeinde gelebt haben, um ein Einbürgerungsgesuch zu stellen. Im Thurgau und Aargau beispielsweise beträgt die Mindestaufenthaltsdauer allein im Kanton 5 Jahre. Dann kommen dann noch die Fristen in den einzelnen Gemeinden dazu. Das sind teilweise 2, 3 Jahre. Und bei den Einbürgerungskosten sind die Unterschiede noch frappanter. Wie der Vergleichsdienst Comparis erst kürzlich berechnet hat, kostet beispielsweise in der Gemeinde Schwyz eine Einbürgerung 4-mal so viel wie in Sitten. Am günstigsten ist Lausanne, da kostet es etwa 800 Franken. Beispiel Winterthur wieder, hier kostet eine Einbürgerung bis zu 1200 Franken. Und dann gibt es ja noch kantonale Kosten und Kosten vom Bund.
Also es bleibt unübersichtlich. Föderalistisch halt, gibt es politische Bestrebungen, dies zu ändern, also zu harmonisieren?
Es gab und gibt immer wieder Anläufe, die Einbürgerungshürden zu senken oder zu erhöhen oder zu verallgemeinern. Aber der Widerstand ist groß. Das hat sich auch bei der letzten Änderung gezeigt, wo es um die erleichterte Einbürgerung der dritten Generation ging. Hier braucht es eben kein dreistufiges Verfahren mehr. Hier entscheidet der Bund allein über den roten Pass und eben nicht mehr die Gemeinde. Aber hier sahen vor allem bürgerliche Politiker, nicht nur etwa die SVP, auch andere, dass hier der Föderalismus verletzt werde, geritzt werde, weil die Gemeinde sei ja nicht die bestimmende Kraft, die Institution, die entscheiden muss über den roten Pass oder nicht. Und auch wenn dieses Anliegen vom Volk komfortabel gutgeheißen wurde, muss man auch sehen, da ging es auch nur um sehr wenige. Im letzten Jahr beispielsweise wurden gerade mal 300 solche Terzos Schweizer. Das Bedürfnis scheint auch nicht allzu groß zu sein. Und weitere jetzt Erneuerungen, Erleichterungen sind nicht geplant. Kurzum, man kann sagen, was das Thema Einbürgerung betrifft, wird sich in der Schweiz in naher Zukunft jetzt nichts mehr ändern.
Ivan Santoro war das von der SRF Inlandredaktion.
Wahlen 19. Auf Radio SRF und auf srf.ch/Wahlen oder auf der SRF-App.
Gestern haben wir mit dem Berner Volkswirtschaftsprofessor Aimo Brunetti darüber gesprochen, was passiert, wenn China seine Währung absichtlich schwächt, um die eigene Exportwirtschaft zu stärken im Handelsstreit mit den USA. Dieser Effekt verpuffe allerdings, so Brunetti, wenn viele Staaten bei dieser Währungsabwertung mitmachten.
Abwerten heißt letztlich, dass sie mehr Geld drucken müssen. Sie müssen eigentlich die Geldversorgung noch weiter ausdehnen. Die sind im Moment in der Weltwirtschaft ohnehin schon sehr, sehr stark, haben wir eine sehr starke Liquidität. Das wäre eine ganz schlechte Entwicklung.
Wenn es Unsicherheiten in der Weltwirtschaft gibt, dann schlägt das auf die sichere Schweizer Währung durch. Der Franken als sicherer Hafen wird stärker. Und darunter leidet dann unsere Exportwirtschaft, weil deren Produkte im Ausland teurer werden. Was also tut die Schweizerische Nationalbank? Interveniert sie, um den Franken zu schwächen? Heute gab es Zahlen, Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
Knapp 768 Milliarden Franken, so hoch war der Berg der Devisenreserven der Nationalbank Ende Juli, wie heute bekannt wurde. Innerhalb eines Monats ist dieser Berg um mehr als 8 Milliarden Franken gewachsen. Etwa 4 bis 4,5 Milliarden davon dürften auf Wechselkursschwankungen beim bestehenden Devisenportfolio zurückzuführen sein, schätzt Alessandro B., Devisenexperte bei der UBS.
Das würde dann aber auch bedeuten, dass die Nationalbank mit etwa 3,5 bis 4 Milliarden Franken interveniert hat im Devisenmarkt.
in der Hoffnung, dass der Aufwertungsdruck auf den Franken nachlassen würde. Denn die Aussicht auf eine anhaltend lockere Geldpolitik in der Eurozone und in den USA hat manche Anleger in den Franken getrieben. Trotz Nationalbankintervention, der Franken wurde stärker gegenüber dem Euro. Ein Euro kostet noch 1.09 Franken. Alessandro B. äußert sich dennoch positiv. Die Nationalbank habe verhindert,
dass die Frankenaufwertung keine Fahrt aufgenommen hat, dass sich da keine Dynamik entwickelt hat, also dass auch keine Spekulationswelle für einen stärkeren Franken da stattgefunden hat im Devisenmarkt.
Nun, im August dürfte die Nationalbank erneut eingegriffen haben, um eine solche Spekulationswelle zu verhindern, um den Wechselkurs zu stabilisieren. Denn der Handelsstreit zwischen den USA und China hat sich verschärft und wohl noch mehr Anleger in den sicheren Franken getrieben. Dieser Ansicht ist auch Devisenexperte Markus Hettinger von der Neuen Aargauer Bank.
Unter 1,10 haben wahrscheinlich die Interventionen zugenommen und jetzt sind wir eigentlich bei 1,09. Also der Kurs hat sicherlich jetzt in den letzten Tagen etwas stabilisiert.
Ein eigentliches Euro-Kursziel verfolge die Nationalbank wohl nicht, sagt Markus Hettinger. Sie dürfte vor allem versuchen, allzu große Kursausschläge abzufedern. Allerdings,
eine Grenze könnte sicher für die Märkte die Richtung 1,06, 1,05 sein. Es ist klar, je näher wir uns der Marke, der Parität nähern würden, desto höher wären wahrscheinlich die Interventionen.
Allein in den letzten beiden Wochen dürfte die Nationalbank für etwa 1 Milliarde Franken ausländische Devisen aufgekauft haben. Das schätzen die Experten aufgrund der gestiegenen Guthaben der Geschäftsbanken bei der Nationalbank. Allerdings ist auch das bloß ein Indikator. Die Interventionen selbst gibt die Nationalbank nicht bekannt. Gut möglich, dass es weitere Interventionen gibt, sollte sich der Handelsstreit weiter verschärfen, dass der Devisenberg der Nationalbank also weiter wachsen wird. Ist das gefährlich? Nein, sagt Ökonom Markus Hettinger von der Neuen Aargauer Bank.
Wir achten es für die Geldpolitik nicht als gefährlich. Also für die Steuerung der Geldpolitik ist eigentlich die Bilanzgröße nicht das Problem. Es wird wahrscheinlich zu Diskussionen führen, wie groß kann die Bilanz sein.
Je größer der Devisenberg, desto mehr ist die Nationalbank Wechselkursschwankungen ausgeliefert. Das könnte sie politisch angreifbar machen, sobald die Gewinne ausbleiben.
Ivan Lieberherr. Sommer für Sommer, seit 6 Jahren schon, kehren Archäologen der Universität Zürich zurück zur Nordseite des Julierpasses. Dort haben sie nämlich in den letzten Jahren Spektakuläres entdeckt. Die ältesten Spuren der Metallgewinnung in der Schweiz. Im Oberhalbstein wurde vor 2000 bis 3000 Jahren Kupfer abgebaut. Nun zeigt sich langsam aber sicher, wie bedeutend die Region zu jener Zeit für den Kupferabbau war. Marc Melcher hat die Geschichte.
Dunkel und nass ist der rund 8 Meter lange Stollen, der oberhalb des Marmorera-Stausees versteckt in einem steilen Waldstück liegt. Hier arbeitet Ruven Turk von der Universität Zürich mit 2 Studenten. Der Stollen, auf den ersten Blick nicht mehr als eine Höhle, ist die neueste Entdeckung rund um den Kupferabbau am Julierpass.
Wir finden hier drin in diesem Stollen dieses Malachit, den Grünspan, das sind die ersten Hinweise darauf, dass es Kupfer hatte. Und auch die Form, diese flammenförmige Form des Stollens, kennen wir von weiteren Stollen hier aus dem Tal.
Im ersten Jahrtausend vor Christus wurde im Oberhalbstein viel Kupfer abgebaut. Hinweise darauf fand man bereits in den 50er Jahren. Erst die archäologischen Untersuchungen in den letzten Jahren haben aber den Umfang des historischen Kupferabbaus aufgezeigt. Ein 50 Stollen und mehr als 80 Schmelzöfen haben die Forscher entdeckt.
Ich denke, dass die Zahl oder diese Menge an Fundstellen wirklich erschlagend ist und wir sagen können, hier hat nicht ein kleines Experiment stattgefunden, sondern das Tal ist wirklich ein wichtiger Kupferlieferant gewesen in diesem ersten Jahrtausend vor Christi. Das ist das Zentrale.
Ruven Turk geht davon aus, dass entlang des Julierpasses mehrere Tonnen Kupfer abgebaut wurden. Erstaunlich sei dies vor allem wegen der Höhenlage. Bis auf 2300 Meter Höhe haben die Archäologen Spuren des Kupferabbaus gefunden. Dass die Menschen diese Strapazen auf sich nahmen, zeige den Wert, den Kupfer gehabt habe.
Das heißt einfach, meiner Meinung nach, dass es einen hohen Bedarf gegeben hat für dieses Produkt Kupfer, dass man diesen Aufwand überhaupt betrieben hat, um hier zwischen Schnee und Eis und diesen Höhen wirklich einen aufwendigen Bergbau zu betreiben.
Aus dem Kupfer wurden Werkzeuge, Waffen, aber auch Schmuck gefertigt. Gehandelt wurde damit regional und in den umliegenden Tälern. Die Höhenlage und das Alter der Abbaugebiete sind überraschend. Überraschendes hat das Team der Uni Zürich aber auch zu den Menschen herausgefunden, die im Oberhalbstein arbeiteten. Fundstücke rund um die Stollen zeigen, nicht die Einheimischen haben Kupfer abgebaut.
Wir gehen davon aus, dass die Menschen, die hergekommen sind, saisonal hier gewesen sind, dass sie entweder aus dem Bergell, dem Unterengadin oder den niedriger gelegenen Regionen gekommen sind, vielleicht auch aus dem Finchgau.
Saisonarbeit vor über 2000 Jahren, Bergbau in großen Höhen und das Oberhalbstein als bedeutender Kupferlieferant. Viele Fragen konnten die Forscher in den vergangenen Jahren klären. Andere sind noch offen. So wollen die Archäologen in den kommenden Jahren herausfinden, wie groß der Einfluss des historischen Bergbaus auf die Umwelt war. Ob etwa der Boden vergiftet und dadurch die alpine Vegetation vor Ort verändert wurde.
13.01 Uhr, gleich im ersten und vierten Tag, Träume in Little Havana. Im Rendezvous mit der Welt nach den Schlagzeilen dieses Mittags. Konrad Muschk.
Die Schweizer Armee testet Systeme zur bodengestützten Flugabwehr. In Menzingen im Kanton Zug sollen ab dem 19. August zwei bodengestützte Luftabwehrsysteme erprobt werden. Je eines vom US-Hersteller Raytheon und von Eurosam aus Frankreich. Schießversuche würden bei den Tests nicht durchgeführt. Die Auftragslage bei Schweizer Unternehmen hat sich im Juli leicht verbessert. Das zeigt die neueste Umfrage der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich unter über 4.500 Betrieben. Im Juli hat sich die Situation der Unternehmen demnach zum ersten Mal seit 7 Monaten nicht verschlechtert. Die italienischen Steuerbehörden verlangen Daten von italienischen Kunden der Schweizer Grossbank UBS, die bisher keinen Steuernachweis eingereicht haben. Ein entsprechendes Amtshilfeersuchen sei Ende Dezember eingegangen, heißt es im aktuellen Bundesblatt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.